Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Das Herz, so sagt man, sei der Ort, an dem die Gefühle sitzen. Das hört sich zwar kitschig und sentimental an, aber es ist auch aus medizinischer Sicht gar nicht so verkehrt. Das Herz kann einem bis zum Hals klopfen, es macht Sprünge, das Herz kann brechen. Tatsächlich sind das Gefühlsleben und das Herz eng miteinander verwoben. Herz und Schmerz und Psychokardiologie, so lautet heute unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie sich telefonisch an dieser Sendung beteiligen und die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin nach den 10.30 Uhr Nachrichten zu folgenden Themen. Die Impfungen mit dem Wirkstoff von AstraZeneca werden nun auch in Deutschland ausgesetzt. Cannabis seit 4 Jahren als Medizin zugelassen und die Zecken sind auf dem Vormarsch. FSME-Infektionen erreichen Rekordzahlen. Nach den 11 Uhr Nachrichten fragen wir zuerst, wie man seelischen Stress durch Sport und Bewegung abbauen kann und werden dann bis zum Schluss der Sendung Ihre Hörerfragen beantworten. Soweit die Übersicht. Hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Nun zu unserem Schwerpunkt Psychokardiologie, Herz und Schmerz. Zugeschaltet heute Vormittag ist Professor Christian Albus. Er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychosomatik und Psychotherapie am Uniklinikum in Köln. Guten Morgen, Herr Professor Albus.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Wie eng sind Herz, Gesundheit und Gefühlsleben miteinander verknüpft?
Ich finde, Sie haben das schon sehr schön beschrieben. Der Volksmund spricht ja über Jahrtausende alte Weisheiten, die eigentlich für die meisten Menschen unmittelbare Wahrnehmung einer Beteiligung, insbesondere des Herzrhythmus an starken Emotionen, wird von den meisten Menschen wahrgenommen. Bei manchen Menschen geht das sogar so weit, dass sie sich durch einen Herzschlag tatsächlich belästigt fühlen, insbesondere dann, wenn ihnen das dahinterstehende Gefühl nicht klar ist.
Die Sprache hat richtig Bilder gefunden dafür. Nehmen wir mal Herzstolpern, Herzrasen. Das ist ja zunächst einmal ein Bild, aber wie viel medizinische Wahrheit steckt hinter diesen Bildern?
In der Wahrnehmung von Unregelmäßigkeiten des Herzschlages kann sich verbergen entweder eine im Prinzip besorgniserregende Störung des Herzrhythmus auch aus medizinischer Perspektive oder aber auch eine Irritation des Herzrhythmus, normal durchschnittlich, ohne dass dem eine ernsthafte Herzerkrankung zugrunde liegt. Der Zusammenhang ist auf jeden Fall sehr eng. Die meisten Menschen haben eine recht akkurate Wahrnehmung, ob ihr Herz rhythmisch schlägt oder keinen normalen Rhythmus haben, so wie sie das kennen.
Wie reagiert das Herz denn auf seelische Belastungen?
Nun, das Herz ist sehr eng eingebunden in Regelkreise, die im großen Rahmen des vegetativen Nervensystems aufgespannt sind. Wir können gar nicht fühlen, ohne dass unser Körper reagiert. Man kann es sogar andersrum formulieren. Unsere Gefühle sind im Körper geerdet. Es sind quasi Automatismen, es sind Funktionseinheiten. Wenn wir Angst, Ärger, aber auch große Freude empfinden, wird der sogenannte Sympathikus, also der aktivierende Teil des vegetativen Nervensystems, ausgelöst und der führt vor allen Dingen dann zu einer Steigerung der Herzfrequenz, zu einer Erhöhung des Muskeltonus, zu einer Vertiefung der Atmung. Und das kann man in der Regel deutlich wahrnehmen. Und Menschen, bei denen eine gute Leib-Seele-Einheit besteht, die erleben dann solche körperliche Aktivierung als angenehm, als Ausdruck und Einheit mit dem von ihnen selber wahrgenommenen und interpretierten Gefühls.
Ja, sowas kann natürlich der Verlust eines geliebten Menschen sein, das kann auch Liebeskummer sein, klar. Also seelischer Stress belastet das Herz. Ist das genauso mit beruflichem Stress, wenn man so mit hohem Zeitdruck arbeitet? Ist das eine ähnliche Reaktion, eine gleiche oder eine andere?
Ich möchte an der Stelle einfügen, dass es eine gesunde Reaktionsfreudigkeit unseres Herz-Kreislauf-Systems ist eine Art Anpassungsleistungen an die Anforderungen des Lebens. Es sollte also nicht automatisch von Belastung des Herz-Kreislauf-Systems gesprochen werden, wenn die Herzfrequenz steigt oder der Blutdruck steigt. Ist es eigentlich andersherum, wenn das Herz-Kreislauf-System sich gar nicht anpassen könnte an die Anforderungen der inneren und äußeren Umwelt. Also denken Sie daran, die Anpassung besteht ja darin, und das sind ja hunderttausende alte Systeme, die durch alle Säugetiere gehen, dass eine Kampf- oder Fluchtreaktion ausgelöst wird. Das sind gesunde Leistungen des Herz-Kreislauf-Systems. Was Sie ansprechen, ist eine Dysbalance, eine chronische Dysbalance oder auch eine akute Überforderung der Regulationssysteme, die können dann tatsächlich Erkrankungen auslösen.
Nun kann es, kann der Weg ja vielleicht auch andersherum gehen. Das heißt, es ist erst einmal eine Krankheit da, eine Herzkrankheit da, die auch so entstehen kann. Die muss ja nicht zwingend aufgrund von Belastung, seelischen Belastung, oder Sie sagten, aus psychischen Gründen kommen, sondern es kann ja auch sozusagen erst die Krankheit da sein und dann könnten dem dann psychische Erkrankungen oder psychische Beschwerden folgen.
Absolut richtig. Der Zugang zum Beispiel zwischen einer depressiven psychischen Erkrankung und einer koronaren Herzerkrankung ist wechselseitig. Man weiß auf der einen Seite, dass bestehende Herzerkrankungen, wie zum Beispiel die koronare Herzerkrankung, also mit den Folgen Herzinfarkt, Vernarbung des Herzmuskels, eventuell dann Herzleistungsschwäche, auf die Seele im Sinne einer Angststörung, also einer übermäßigen Belastung mit herzbezogenen Ängsten oder auch Gefühlen von Depressivität, Hilf- und Hoffnungslosigkeit. Die Effekte gehen in diese Richtung. Es kann aber auch andersrum sein, nämlich dass die Konfrontation mit immer wiederkehrenden, länger dauernden depressiven Episoden über verschiedene Mechanismen, über die wir eventuell noch sprechen können, dann das Risiko für das Einsetzen einer Herzerkrankung erhöht. Das ist dann allerdings eine Herzerkrankung, wo die psychische Belastung nicht die einzige Ursache ist, sondern am Beispiel der koronaren Herzerkrankung ist sehr gut nachgewiesen, dass eine Vielzahl von unterschiedlichen Risikofaktoren oft gemeinsam in die körperliche Erkrankung einmünden. Also Fettstoffwechselstörung, Bluthochdruck, verhaltensbezogene Risikofaktoren, vor allen Dingen das Rauchen und dann eben auch chronischer Stress in seinen verschiedenen Gestaltformen können das Risiko für die Entwicklung einer koronaren Herzerkrankung über die Jahre steigern.
Sie hatten angesprochen die eventuellen Verbindungen zu Depressionen auch. Ja. Heißt das, oder kann man daraus, das ist ja nicht unwichtig zu wissen, heißt das, dass eine Depression auch auf das Herz-Kreislauf-System wirkt?
Ja, und es ist sogar ein ziemlich komplexer Zusammenhang. Aus zahlreichen wissenschaftlichen Studien mit anspruchsvollem Design, also mit einer sehr sauberen Erfassung der relevanten Faktoren, weiß man, dass das Risiko einer koronaren Herzerkrankung zu entwickeln sich etwa verdoppelt im Vergleich zu Menschen, die keine Depression haben, wenn eine Depression vorliegt. Die Mechanismen sind recht komplex. Es sind zum einen verhaltensbezogene Merkmale, die Menschen mit einer depressiven Erkrankung häufig aufweisen, zum Beispiel der Gebrauch von Zigaretten oder auch Zigarren oder Pfeifen, um über das Nikotin das vegetative Nervensystem und das subjektive Befinden zu beeinflussen. Aber auch Faktoren wie Fehlernährung, Bewegungsmangel spielen dann eine große Rolle. Dann gibt es aber auch direkte körperbezogene Mechanismen, die etwas mit den biologischen Prozessen bei der Herzerkrankung zu tun haben. Zum Beispiel bestimmte Entzündungsprozesse innerhalb des Organismus, insbesondere an den Herzkranzgefäßen, die bei einer depressiven Erkrankung intensiver ausgeprägter sein können, als wenn Menschen keine depressive Erkrankung haben. Zusammengefasst, das Ganze ist multifaktoriell, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der krankheitsfördernde Prozess im Körper rascher voranschreitet, ist bei einer Depression im Vergleich zu nicht-depressiven etwa doppelt so groß.
Nun gibt es ja auch eine ganze Reihe verschiedener Herzkrankheiten und Beschwerden, die es da gibt. Sie haben eben die Verengung der Blutgefäße angesprochen. Mhm. Es gibt den Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen, Herzschwäche. Ist das bei solchen, ich nenne sie jetzt mal seelischen Gründen, jede Herzkrankheit möglich oder sind es bestimmte, auf die es dann hinausläuft?
Also ein Zusammenhang, sowohl statistisch, also beobachtet bei großen Anzahlen von Menschen über einen längeren Zeitraum, als auch über die biologischen Modelle, also welche Mechanismen führen dann eigentlich zu den unterschiedlichen Erkrankungen, gibt es einen Nachweis des ungünstigen Effektes depressiver Erkrankungen für die koronare Herzerkrankung, zu deren Ausdrucksformen dann ja der Herzinfarkt zählt, bei den Herzrhythmusstörungen, insbesondere den schweren Herzrhythmusstörungen und bei der Herzinsuffizienz. Bei der Herzschwäche.
Wie können Sie als Arzt da intervenieren oder helfen?
Nun, entscheidend ist, dass überhaupt eine Aufmerksamkeit entsteht, dass Menschen mit einer Herzerkrankung betroffen sein können von zum Beispiel einer depressiven Symptomatik. Und wenn das ist bei etwa einem Fünftel der Patienten mit chronischer koronarer Herzerkrankung der Fall, also auch nicht wenige Patienten sind betroffen, sondern ziemlich viele. Bei der Herzinsuffizienz ist es sogar noch häufiger. Da sind noch mehr Menschen mit einer depressiven Erkrankung betroffen. Die Aufmerksamkeit in der internistisch-hausärztlich-kardiologischen Versorgung ist der Einstieg. Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass im Arzt-Patient-Gespräch der Arzt eine Offenheit signalisiert, gegenüber dem Patienten auch über Gefühle seelischer Belastung ins Gespräch zu kommen, dass dann der Arzt, Entschuldigung, ich benutze jetzt der Einfachheit halber eben die männliche Form, mit dem Patienten das kurz vertieft und dann Empfehlungen gibt, wie eine fachärztliche Weiterbetreuung klären könnte, welche Form von psychischer Belastung vorliegt, weil es gibt nicht nur in Anführungsstrichen die Depression, sondern es gibt unterschiedliche Gestaltformen mit unterschiedlichen therapeutischen Konsequenzen. Und dann kann man helfen. Selbstverständlich können depressive Erkrankungen effektiv und sicher behandelt werden. Das größte Problem ist die frühe Identifizierung, weil leider eine wahrscheinlich nach den Daten, die wir kennen, bestenfalls 50% der Patienten mit depressiven Symptomen überhaupt identifiziert werden.
Bleiben wir mal bei dem Beispiel Herzinfarkt, das Sie da auch angesprochen haben. Der Herzinfarkt ist ein Ereignis und er ist auch eine psychische Belastung. Wer einmal einen Herzinfarkt überlebt hat, hat ja leicht das Gefühl, dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen zu sein. Und dann hat er oder sie wahrscheinlich große Angst, dass das nochmal passieren kann. Das ist ja in hohem Maße bedrohlich und löst ganz viel Angst aus. Gleichzeitig muss aber auch der Infarkt natürlich behandelt werden. Wie sieht das in der Praxis aus? Wie helfen Sie jemandem, der einen Herzinfarkt hatte und gleichzeitig jetzt Angst hat, den nächsten zu bekommen?
Sie haben völlig recht, dass die Konfrontation mit einem Herzinfarkt, der ja sehr häufig ein überraschend auftretendes und dann zunächst vielleicht bagatellisiertes, aber häufig auch vor dem Krankenhaus dann schon als hoch beängstigend erlebter Zustand wahrgenommen wird, die stationäre Behandlung, die verschiedenen Eingriffe, die dann stattfinden, führen ungefähr bei der Hälfte der Patienten zu Gefühlen deutlicher psychischer Belastung. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, wieso ist denn das nur die Hälfte? Und da ist es wichtig zu wissen, dass seelische Belastung natürlich sehr, sehr unterschiedlich ist. Manche Menschen können recht rasch, insbesondere bei guter sozialer Unterstützung, also emotional tragfähigen Beziehungen zu Familien und oder Freunden, sich von dem anfänglichen Schock erholen. Bei anderen setzt das eine tiefere seelische Narbe, die zum Beispiel in einer erhöhten Angst vor dem Wiederauftreten des Herzinfarktes oder sogar in einer Verunsicherung des ganzen Selbstgefühls einmündet. Bin ich überhaupt noch der Mann? Es sind ja gerade bei Menschen unter dem 60. Lebensjahr vorwiegend Männer. Bin ich überhaupt noch der Mann, der ich früher war? Kann ich noch meinen Beruf ausüben? Kann ich mich noch um meine Familie kümmern? Das sind oft existenzielle Sorgen und nicht nur die reine Todesangst, die Menschen mit nach einem Herzinfarkt beschäftigt. Und die Frage ist dann von größter Wichtigkeit, wenn ein Mensch in so eine Spirale gerät von Gefühlen von Hilfe und Hoffnungslosigkeit, wer holt ihn ab und wird er effektiv unterstützt?
Nun haben wir vorhin auch über den Fall gesprochen, dass also eine körperliche Störung vorliegt. Es gibt ja so eine Zwickmühle, eine Gretchenfrage, was denn zuerst da sei, die psychische Belastung und daraus als Folge eine körperliche Krankheit oder umgekehrt, kann aus einer somatischen, also einer körperlichen Krankheit sich eine psychische Störung entwickeln. Lässt sich das überhaupt beantworten?
Also aus wissenschaftlicher Perspektive ist die Frage eigentlich einseitig gestellt. Aus psychosomatischer Perspektive ist es im Grunde immer ein Sowohl als auch. Gerade bei den Herzerkrankungen gibt es eine sehr enge Verschränkung. Wenn man sich die Arteriosklerose als Systemerkrankung, also von Kopf bis Fuß, und deren insbesondere Form dann als koronare Herzerkrankung, also Verkalkung der Herzkranzgefäße anguckt, dann ist das eine Erkrankung, die beginnt in der Regel relativ früh, zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr. Da muss noch überhaupt keine psychische Störung vorliegen. Und dann schreitet die voran über die Jahrzehnte. Werden Herz-Kreislauf-Risikofaktoren frühzeitig entdeckt und behandelt, kann man dieses Voranschreiten der Erkrankung verhindern. Kommt es aber dann zu einem gleichzeitigen Vorhandensein von einem kardiovaskulären Risikoprofil plus psychischer Begleiterkrankung, dann erfährt der ganze Prozess eine immense Beschleunigung.
Psychokardiologie, Herz und Schmerz ist unser Thema heute und der Lebensbereich, der für Emotionen nun geradezu prädestiniert ist, in dem sich Emotionen besonders stark zeigen, das ist die körperliche Liebe, ist die Sexualität. Und das ist ein Tabuthema, immer noch, aber nur aus gesellschaftlicher Sicht, nicht so sehr aus medizinischer. Wie verbreitet sind sexuelle Funktionsstörungen bei Herzpatienten?
Es sind weniger sexuelle Funktionsstörungen, sondern es sind Befürchtungen, dass sexuelle Aktivität dem Herz schaden könnte. Das gehört auch zur Anpassung im besten Sinne an das Vorhandensein einer koronaren Herzerkrankung, dass die betroffenen Menschen wieder Zuversicht in die Robustheit ihres eigenen Körpers bekommen. Die meisten Leute haben dann die Vorstellung, dass zum Beispiel ausgeprägtere körperliche Belastung ihrem Herz schaden könnte und haben dann eventuell das Gefühl, dass sexuelle Aktivität wahrgenommen wird als körperliche Belastung und also dann ja doch dem Herz schaden könnte. Dafür spricht allerdings sehr wenig.
Wie können Sie als Arzt dann intervenieren oder helfen?
Sie haben das entscheidende Stichwort gesagt. Wenn Arzt und Patient das Thema als Tabu wahrnehmen, also Arzt die Vorstellung hat, oh nee, mein Patient will eh nicht drüber sprechen, Patient aber seinerseits die Vorstellung hat, nee, da kann ich doch mit niemandem drüber sprechen und mein Doktor interessiert sich auch nicht dafür, dann bleiben beide in diesem Vorurteil über ihr Gegenüber gefangen. In Wahrheit ist es so, dass Ärztinnen und Ärzte, sage ich jetzt mal explizit, diesbezüglich trainiert werden sollten, empathisch auf ihre Patienten zuzugehen, es einfach anzusprechen.
Ja, das ist gerade meine Frage. Wie kommen Sie mit Ihren Patienten dann ins Gespräch?
Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass die Patienten so angesprochen werden müssen, dass sie nicht das Gefühl haben, ihr Gesicht zu verlieren. Und in der Arzt-Patient-Kommunikation geht es also darum, immer die Tür zu öffnen. Eine Formulierung könnte zum Beispiel sein, nachdem das Arzt-Patient-Gespräch begonnen hat und der Arzt nach körperlichen Beschwerden fragt und dann einfach die Tür aufmacht: Und wie geht es Ihnen denn vom Seelischen?
Und dann entwickelt sich ein Gespräch.
In der Regel ja.
Und am Telefon in Münster begrüße ich Herrn Rasche.
Guten Morgen, hallo.
Guten Morgen, Herr Rasche. Sie rufen an, es geht aber eigentlich um Ihre Lebensgefährtin. Bin ich da richtig vorinformiert?
Ja, das ist etwas blöd, ich weiß. Die hat aber keine Zeit heute. Vorinformationen über die ist Heilpraktikerin. Ich weiß, Schulmediziner sind Heilpraktikern gegenüber oft nicht so positiv eingestellt. Sie arbeitet mit Schulmedizinern eng zusammen, ist sehr gut ausgebildet. Folgendes. Sie hat eine Hashimoto-Erkrankung seit ihren jungen Jahren, die Jahrzehnte nicht erkannt wurde, 20 Jahre. Dann wurde sie behandelt, das muss ich vorausschicken. Sie hat also kaum eine Schilddrüse, die übliche Behandlungsmethode. Sie hat aber einige deutliche Folgen davon, unter anderem Haarausfall. So, seit einem Jahr hat sie Herzschmerzen und auch Herzstolpern. Sie hat schulmedizinische Untersuchungen bekommen, auch Kardiologie und auch Belastungs-EKGs. Also sie war bei zwei Ärzten. Die haben alle nichts rausgefunden. Es passiert so, dass sie mal in Stresssituationen, aber auch mal völlig unvermittelt, sie kann im Auto sitzen, dann kriegt sie diese Herzschmerzen in Verbindung mit Herzstolpern, dass sie dann rechts ranfahren muss. Und das ist so schlimm, dass sie sich richtig da oben hinfassen muss. Und das kommt sehr unmotiviert und sehr unregelmäßig. Und da sie bisher eben durch die schulmedizinischen Untersuchungen nichts herausbekommen hat und ihr selber auch nicht viel einfällt, bis auf die Tatsache, dass sie eben tatsächlich Hashimoto mit einigen deutlichen Nebenwirkungen hat, bin ich jetzt auf die Idee gekommen, mal für Sie hier anzurufen, bei einem Experten,
genau. Was der dazu Professor, sagt. Herr Professor Albus, ja, was sagen Sie zu dem Fall, den Herr Rasche geschildert hat?
Nun, das ist eine der Konstellationen, wo sich Patientinnen und Patienten häufig ein Stück weit alleingelassen fühlen, weil in Anführungsstrichen die Schulmedizin dann gelegentlich nach den Untersuchungen in so eine Aussage einmündet, wie sie haben nichts, was natürlich nicht stimmt. Es besteht ein deutlicher Belastungszustand, der ja einen Hintergrund hat, auch wenn die kardiologische Standarddiagnostik den nicht darstellen kann. Diese Konstellation ist übrigens gar nicht so selten, und zwar sowohl bei Menschen mit einer darstellbaren Herzerkrankung, wenn nur ein Teil der bestehenden Beschwerden auf diese Herzerkrankung zurückgeführt werden können, als auch bei Menschen, die keine klassische Herzerkrankung haben. Die Mechanismen sind bis heute noch nicht vollständig aufgeklärt. Von den Diagnosesystemen spricht man dann typischerweise von einer sogenannten somatoformen Störung. Das heißt, das ist keine Erkrankung mit psychischen Symptomen im engeren Sinne, sondern es ist eine Erkrankung, die tatsächlich von den Patienten wahrgenommen wird wie eine körperliche Erkrankung, deren Mechanismus allerdings sehr viel subtiler ist. Es handelt sich ja um wahrgenommene Schmerzen und es handelt sich um wahrgenommene Herzrhythmusstörungen. Die Herzrhythmusstörungen werden ausgelöst. Das ist das Ursachenmodell, was hinter den somatoformen Störungen steht, durch eine Dysbalance im vegetativen Nervensystem. Und in dem Kontext kann natürlich auch die von Ihnen beschriebene Hashimoto-Schilddrüsenentzündung eine Rolle spielen. Man weiß, dass die Schilddrüsenhormone sehr sensible Auswirkungen haben können auf die Regulation des vegetativen Nervensystems. Und eine Hypothese zu dem Herzstolpern könnte sein, dass eine Dysbalance im vegetativen Nervensystem dann die Schwelle zum quasi, ja, zu einer Fehlsteuerung, zu einer Funktionsstörung des Herzrhythmus deutlich runtersetzt.
Das sind also mögliche Möglichkeiten, das muss aber noch abgeklärt werden.
Noch ja, eine letzte Frage, kann das ja, mit der Dosierung der Medikamente für die Hoshimoto-Behandlung zusammenhängen? Also zu hoch oder zu niedrig eingestellt?
Guter Punkt, genau. Denn die Regulierung der Schilddrüsenhormone ist über die körpereigenen Systeme sehr viel subtiler, als das eine medikamentöse Substitution, also Einnahme von Schilddrüsenhormonen kann. Und Menschen mit einer Hashimoto-Schilddrüsenentzündung, die dann irgendwann Schilddrüsenhormone in Tablettenform brauchen, haben häufig große Probleme, die für sie richtige Dosis zu finden. Also wo sie nicht in Zustände von Übererregung mit Haarausfall und Rhythmusstörungen reinkommen oder im Gegensatz Zustände, in denen sie übermäßig Schlaf empfinden, Gewicht zunehmen und so weiter. Also eine subtile Anpassung der Schilddrüsenmedikation über den Tag kann da Sinn machen. Aber natürlich auch die Abklärung, was sind das für Elemente, die möglicherweise innere Erregungszustände auslösen könnten. Das wäre dann eine psychokardiologische Frage im engeren Sinne.
Herr Rasche, vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir haben viele, viele E-Mails bekommen. Ich zitiere Werner Kretschmer aus Chemnitz. Ohne erkennbare Gründe erhöht sich der Puls plötzlich auf Werte von 150 pro Sekunde und mehr. Das dauert meist wenige Minuten. Was bedeutet das und was kann man dagegen tun?
Nun, auch hier ist die entscheidende Differenzierung. Gibt es eine feingewebliche Störung des sogenannten Reizleitungssystems, also der Strukturen innerhalb des Herzens und in der Herzumgebung, die den Herzrhythmus regulieren, die ein Kardiologe mit einer sehr subtilen Untersuchung herausfinden kann. Also besteht eine diagnosefähige Herzrhythmusstörung aus dem kardiologischen Bereich oder kommt es zu einer schlagartigen Dysbalance im vegetativen Nervensystem, also der Balance zwischen Nervus sympathicus oder den sympathischen Einwirkungen auf den Herzrhythmus, Herzfrequenzsteigerung und einem Nachlassen des Einflusses des Nervus vagus. Da kommt es dann auch zu Herzfrequenzsteigerungen und da können die Ursachen sehr, sehr unterschiedlich sein. Mhm. Besonders häufig in Ruhe dann Anspannungszustände, die von den Menschen nicht als seelisches Phänomen wahrgenommen werden, sondern eher so den Körper ergreifen.
Körper und Seele sind auf das Engste miteinander verbunden und gar nicht voneinander zu trennen und auch gerade in der Medizin nicht. Stress und seelische Belastungen erhöhen den Blutdruck und damit auch das Risiko, eine Herzerkrankung zu bekommen. Das Herz reagiert unmittelbar auf psychische Belastungen und auf seelischen Stress. Es schlägt schneller, der Blutdruck steigt und das kann auf Dauer zu Schäden führen. Aber auch umgekehrt, eine aus heiterem Himmel entstandene Herzerkrankung wirkt bedrohlich. Sie macht Angst, Todesangst unter Umständen und diese Angst wiederum kann Auswirkungen auf die Psyche haben. Bevor wir Ihre Fragen beantworten, wollen wir uns erkundigen, wie man psychischen Stress abbauen kann. Wie kann man einem strapazierten Herz helfen, wieder ruhig zu schlagen? Eine naheliegende Möglichkeit ist Sport und Bewegung. Experte für diese Form des Stressabbaus ist Dr. Harald Schickedanz. Er ist ärztlicher Direktor des Reha-Zentrums in Bad Dürrheim. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und fragte ihn zunächst, inwiefern Sport helfen kann, die Seele zu pflegen und Stress abzubauen.
Ja, ich würde gerne von körperlicher Aktivität sprechen, weil Sport bei vielen Menschen die natürlich angelegte Freude bei der Bewegung oft durch schlechte Erfahrungen, zum Beispiel im Schulsport, entkoppelt hat. Also körperliche Aktivität, Bewegung und Freude sind verbunden miteinander. Und in dem Moment, wo ich mich bewege, habe ich die Möglichkeit, biochemisch sozusagen stresserzeugende Abbauprodukte des Körpers abzubauen. Umgekehrt, wenn ich gezwungen bin, also inaktiv zu sein, mich nicht bewegen darf, wird auch die Stimmung in der Regel schlechter. Also Bewegung und Freude sind miteinander verbunden und über körperliche Aktivität kann man tatsächlich Stresshormone abbauen.
Nun gibt es ja verschiedene Formen der körperlichen Aktivität. Und wenn man jetzt sowas wie Boxen nimmt, dann stellen sich viele dabei vor, dass man genau damit sich gut abreagieren kann. Ist das so?
Ja, das könnte durchaus sein, dass es manche Menschen gibt, denen Boxen dabei hilft. Aber es kommt auch darauf an, dass man sozusagen im Affekt flexibel wird. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Boxen und Wut und Zorn miteinander verbinde, dann kann es natürlich bei manchen Menschen auch sein, dass das größer wird. Also es kommt schon auch noch ein bisschen auf die Qualität an. Und ich denke, dass das von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist.
Von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ja, alle sind unterschiedlich. Es gibt solche, die zu Stress neigen, andere sind gelassener. Das fängt schon in der Kindheit an. Sind wir in unserem Stressverhalten geprägt worden?
Ja, definitiv. Also unser Gehirn ist sozusagen eine Software, die vom Gebrauch kodiert wird. Also das, was wir tun, prägt uns. Und natürlich gibt es auch so etwas wie eine Hardware, also die Genetik. Und heute neuerdings sehr wichtig auch die Epigenetik, also die Regulation unserer Gene durch die Umwelt. Und da ist die körperliche Aktivität eine ganz wesentliche Komponente, also die emotionale Temperatur in unserer Lebensumgebung und auch die Bewegungsfreude in unserer Lebensumgebung haben wesentlichen Einfluss auf die Regulation unserer Gene. Also da gibt es sozusagen noch eine dritte Dimension außer Umwelt und Genetik, die Epigenetik.
Jetzt wollen wir natürlich wissen, welcher Sport empfiehlt sich da am meisten? Oder gibt es auch Kombinationen von Sportarten, die sich zum Stressabbau empfehlen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also grundsätzlich quantitativ ist es so, dass zum Beispiel das britische Gesundheitsministerium 2012 schon festgestellt hat, dass eine halbe Stunde körperliche Aktivität, egal welcher Art, pro Tag genauso gut wirksam ist wie alles, was es an Medikamenten gegen leichte oder mittelschwere depressive Episode gibt. Wohlgemerkt, gegen schwere depressive Episode muss man Medikamente nehmen, aber bei den anderen häufigeren Formen hilft die regelmäßige körperliche Aktivität. Und da ist es von Typ zu Typ verschieden. Die meisten Menschen profitieren von ausdauerorientierten körperlichen Aktivitäten, spazieren gehen, walken, laufen, Fahrradfahren, schwimmen. Aber es gibt Menschen, die mehr von Kräftigung, Muskeltraining profitieren. Auch das kann Stimmung heben.
Das heißt, das ist eine Frage an den persönlichen Geschmack.
Das ist sowohl der Geschmack als auch wahrscheinlich die muskuläre Ausstattung. Also Menschen mit einer bestimmten Art von muskulären Ausstattung profitieren wesentlich mehr von Krafttraining und andere, das hat was mit bestimmten Eigenschaften der Muskelfasern zu tun, von ausdauerorientierten Trainingsformen.
Vielen Dank. Das war Dr. Harald Schickedanz, ärztlicher Direktor des Reha-Zentrums Bad Dürrheim. Am Telefon ist jetzt Herr Probst aus Grenzach-Wielen. Guten Morgen, Herr Probst.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Ich selber habe, trage seit 21 Jahren einen internen Defibrillator und seit 4 Jahren weiß ich auch in etwa, woher diese schweren Rhythmusstörungen kommen, was jetzt auch mit zu einer Herzinsuffizienz geführt hat, nämlich da ist, seitdem ich mir ARVC diagnostiziert. Meine Frage geht aber auf den Defibrillator. Über eine Facebook-Gruppe und auch über Selbsthilfegruppen mache ich immer mal wieder Kontakt mit Menschen, denen ein Defibrillator empfohlen wird und die haben dann ganz, ganz große Ängste vor Fehlfunktionen und wollen sich den deswegen erst gar nicht einbauen lassen. Und außerdem treffe ich dann auch Leute, die sich dann doch dazu entschieden haben, den einbauen zu lassen und dann die ganze Zeit mit ganz großer Angst vor diesen Fehlfunktionen durch die Gegend laufen und sich dann natürlich praktisch nichts mehr trauen. wie kann man denn da vorgehen? Was kann man diesen Leuten empfehlen? Oder
man da machen? Ja, Herr Professor Albus, also Defibrillatoren oder auch, ich glaube, man kann es auch für Aufmachen, Herzschrittmacher allgemein. Wie kann man da Angst begegnen dabei?
Das ist in der Tat eine ganz wichtige Frage. Und kurz zur Einleitung, einen internen Defibrillator muss man deutlich unterscheiden von einer normalen Schrittmacherfunktion. Das Besondere bei den ICD ist ja, dass die Systeme in der Lage sind, eine lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung zu erkennen und dann eine Defibrillation einzuleiten. Die von dem Zuhörer angesprochene Angst vor genau dieser Funktion, wenn sie nicht optimal eingestellt ist, also die Fehlfunktion, ist durchaus einfühlbar und hat im Übrigen, wenn es tatsächlich zu Entladungen aufgrund einer Fehlfunktion des ICDs kommt, zu einem Krankheitsbild beigetragen, was dann gar nicht selten bei den Patientinnen und Patienten ist, die sogenannte posttraumatische Belastungsstörung. Der ICD im Ganzen wird eher so erlebt, wie ich den Eindruck habe, von unserem Zuhörer geschildert bekommen zu haben, nämlich, dass er das Instrument quasi als eine Art Schutzengel erlebt, der es ihm erlaubt, trotz bedeutsamer und lebensgefährlicher Herzerkrankungen aktives, auch körperlich aktives Leben zu führen. Das ist gewissermaßen eine gelungene Anpassung, sowohl auf körperlicher als auch auf seelischer Seite. Was Zuhörer anspricht, ist tatsächlich die Angst, die einerseits gut einfühlbar ist, es könnte zu einer Fehlfunktion kommen, die besonders ausgeprägt ist, wenn tatsächlich eine Fehlfunktion erlebt wurde. Und da helfen typischerweise psychotherapeutische Ansätze, also ein Angstbewältigungstraining.
Vielen Dank für den Hinweis und die Frage von Herrn Probst. Und jetzt am Telefon ist jetzt Herr Zeitz. Guten Morgen, Herr Zeitz.
Nee, guten Morgen, Herr Thümig, aber ist okay, kein Problem.
Ja, Zeitz ist der Ort, aus dem Sie anrufen?
Genau.
Ach,
genau.
Sehen Sie. Das war jetzt nicht so ganz klar. Also, ja. Herr Thümig.
Ja, also folgende Sache. Ich muss alle 4 Wochen ins Krankenhaus, wo ich da Antikörper kriege, wegen einer Erkrankung, ein multiples Myelom. Und in diesem Krankenhaus, da habe ich auch schwere Operationen hinter mich gebracht, die mir zwar geholfen haben natürlich, aber das war eine harte Sache. Und jetzt ist es so, wenn ich dort einfliege, dann bin ich nicht aufgeregt oder irgend sowas. Das ist für mich so, ja, schon fast ein kleines bisschen Routine. Aber der Blutdruck, der rauscht dort in Regionen, die für mich astronomisch sind. So 160 zu was weiß ich. Und ich kann das im Prinzip, das ist eben so. Ne? Wenn die Behandlung angefangen hat, dann geht das wieder auf normale Werte. Ich bin sportlich, mein Ruhepuls ist recht gering und auch der Blutdruck und so. Aber wenn ich dort einfliege, dann kommt da dieser Fluchtinstinkt da irgendwie, was weiß ich, kommt da zum Tragen. Und
Sie wollen dann aus dem Krankenhaus weg, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Der Körper fährt da unwahrscheinlich hoch. Ne? Und meine Frage ist, kann man da irgendwie was dagegen machen, also nicht medikamentös, einfach nur so irgendwie, gibt es da irgendwelche Sachen, weil mir wurde auch berichtet, dass das vielen Patienten so geht, in der Aufnahme da, die jetzt dort waren und haben ähnliche Erfahrungen operationstechnisch hinter sich, also das ist kein Einzelfall, das geht vielen so, sagen die, wenn die den Blutdruck messen, dann, dass das so astronomisch hoch ist, obwohl die Leute im Prinzip ja, also nicht so aufgeregt sind oder so, sondern der Körper schaltet da rum irgendwie.
Herr Professor Albus.
Ja, also zunächst mal finde ich das eine ganz tolle Schilderung. Genauso ist es. Unser Körper spricht für uns. Unser Körper ist Sitz der Gefühle. Und die Konfrontation mit dem Auslöser und die Erinnerung an das Durchlebte macht natürlich eine Aktivierung ihres vegetativen Nervensystems. Ich möchte sagen, das ist normal. Ne? Es wäre eher ganz ungewöhnlich, wenn Sie da eiskalt blieben. An einem Punkt möchte ich Sie gleich entlasten. Ein Blutdruck von 160 und ich nehme an, Sie meinen damit den systolischen Blutdruck. Ist das richtig?
Ja, da wurde halt also, mit dem Blutdruckmessgerät gemessen.
Genau. Also da hat es ja immer zwei Werte. Ne? Da hat es diesen ersten. Also man sagt zum Beispiel 140 zu 85. Und ist dann der Wert bei Ihnen 160 und dann kommt noch ein niedrigerer Wert?
Ja, natürlich. Ja.
Aha. Denn ein Wert von systolischer Blutdruck von 160, man nennt diesen ersten Wert systolisch, weil er zustande kommt durch die Pumpfunktion des Muskels und den Widerstand der Blutgefäße, die dem Pumpaktion entgegenstellen, ist überhaupt nicht bedrohlich.
Alles klar.
Ne? Wenn Sie sich vorstellen, Sie würden jetzt einen zügigen Spaziergang machen oder Sie würden sich auf Ihr Fahrrad setzen oder was immer Sie gerne sportlich machen, dann wäre das eine völlig gesunde Anpassungsleistung Ihres Organismus, die Durchblutung der Muskulatur und die körperliche Fitness überhaupt herzustellen. Blutdruckwerte von 160 zu, was weiß ich, 90, 85, 80 unter körperlicher Belastung sind super. Man muss sich eher Sorgen machen, wenn der Blutdruck in solchen Situationen nicht ansteigt.
Alles klar. Also, ja, alles. Für mich ist das schon allerhand. Wie gesagt, früher habe ich enorm viel Ausdauersport gemacht. Ne? Ja, und da ist mein Ruhepuls sehr gering. Und wenn ich jetzt mich körperlich ein bisschen belaste, dann geht da nicht so hoch. Das ist für mich nicht typisch.
Haben Sie das mal gemessen? Haben Sie das mal gemessen, wie der Blutdruck unter Körper? Ne?
Denn das Nein, ist eigentlich ein, nicht. Nee.
Ne? Es gibt ja beim Hausarzt oder auch beim Kardiologen gibt es die sogenannte Fahrradergometrie. Ja. Da wird man auf so ein Fahrrad gesetzt und dann trampelt man 2 Minuten mit jeweils ansteigender Belastung. Und dann wird parallel dazu jeweils gemessen, wie verhält sich der Blutdruck und die Herzfrequenz. Mhm. Und da gibt es einen Korridor, durch den ein gesundes Blutdruck- und Herzfrequenzverhalten definiert ist. Und ein fehlender Blutdruck- und Herzfrequenzanstieg unter Belastung, seelisch und körperlich, ist ein schlechtes Zeichen. Viel wichtiger ist die Erholung. Und da schließt sich dann übrigens der Kreis zu dem, warum körperliche Aktivität so gesund ist. Unter körperlicher Aktivität kommt es zu Blutdruck- und Herzfrequenzsteigerungen, aber es wird gleichzeitig die Erholung des Herz-Kreislauf-Systems trainiert. Und da gibt es sehr gute Vorhersagemodelle. Je besser trainiert das Herz-Kreislauf-System ist, gemessen an der Geschwindigkeit, in der sich Herzfrequenz und Blutdruck nach einer Belastung erholen, desto größer ist die Schutzfunktion.
Herr Thümig, vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir haben viele, viele weitere Fragen und auch E-Mails. Ich möchte zitieren Herrn Link, der sagt, ich habe immer wieder Extrasystolen und Palpitationen und davon werden heftige Panikattacken ausgelöst. Bislang haben Psychotherapie und Mentaltraining nicht viel geholfen. Was könnte ich stattdessen oder was könnte ich noch tun? Herr Professor Albus.
Ja, das tut mir ausgesprochen leid, dass Sie eine Situation schildern, in denen es offensichtlich zu einer Aktivierung der Herzfrequenz kommt, die, wenn Sie die dann wahrnehmen, möglicherweise auch besorgt reagieren. Und dann entsteht so ein Teufelskreis der Angst, in dem die ängstliche Beantwortung des wahrgenommenen Körperphänomens, zum Beispiel Körperstolpern, zu einer Ausschüttung von Stresshormonen führt, wodurch die Herzfrequenz weiter steigt und sich das Ganze zuspitzt bis zu einer Panikstörung. Ich bedauere sehr, dass bisherige Psychotherapieansätze da noch nicht hinreichend geholfen haben. Hoffe aber auf Ihr Verständnis, dass ich nicht jetzt in der Tiefe klären kann, was denn möglicherweise der Hintergrund ist.
Danke.
Psychotherapie sollte immer sehr, sehr individuell angeboten werden und in enger Abstimmung mit dem Patienten getestet werden, ist das denn wirklich hilfreich oder nicht. Ja. Also, falls Sie noch in laufender Therapie sind, bitte sprechen Sie Ihre Therapeutin und Ihren Therapeuten an und sagen Sie offen, dass Sie bislang einen positiven Effekt nicht beobachtet haben und diskutieren Sie mit dem Behandler, welche alternativen Behandlungsansätze für Sie tatsächlich geeignet sind.
Am Telefon begrüße ich jetzt eine Hörerin aus Grünstadt. Guten Morgen.
Guten Morgen zusammen. Folgendes, ich habe ein Problem. Und zwar, ich habe seit längerer Zeit, bin ich schlaflos, habe versucht, dann das Ganze normal, also ohne Tabletten hinzubekommen, bis dann die Zeit gekommen ist, wo ich dann merke, ich bin kaputt und es tut mir nicht mehr gut. Dann habe ich mir Hilfe geholt, also von meinem Hausarzt, und habe entweder Zopiclone oder Zolpilis genommen. Das war eine halbe Tablette und somit auch, bis er schlafen konnte. Dann habe ich abgewartet, wenn ich gar nicht, also ob ich einschlafen kann. Und dann habe ich eine halbe genommen. Wenn ich eine ganze Tablette nehme, dann schlafe ich generell nur eine Stunde länger. Was mich jetzt in der letzten Zeit eigentlich einschränkt beim Schlafen oder was mich aufweckt, ich sage immer dieses Herzrasen, also oder ein starker Herzschlag, ich weiß nicht, wie man das ausdrückt. Was ich noch merke, ist, am Anfang war es schwächer. Ich habe dann einen Druck im Rücken, so wie eine Handbreit in etwa. Und jetzt habe ich auch diesen Druck am Herzen, einmal mehr, einmal weniger. Das heißt, es hat sich irgendwie, jetzt meine Meinung, hat sich irgendwas verschlechtert oder ich weiß es nicht genau. Mein Blutdruck hat sich auch aufgrund dessen, dass ich sehr schlecht schlafe, stark erhöht. Ich hatte immer einen normalen Blutdruck gehabt. Das habe ich dann mit Ramipril in etwa hinbekommen, was in den letzten 2, 3 Wochen oder 2 Wochen, sage ich, habe ich auch, wenn ich nicht mehr die Menge Ramipril genommen habe wie vorher, ging der mal nach unten, dann war der mal 97 zu 70, dann war er wieder auf 114, dann ging er mal
Das
morgens
sind,
auf
und das sind,
119.
insgesamt ist das natürlich alles sehr, sehr verwirrend. Sie beobachten sich selbst da ja auch sehr, sehr genau. Jetzt bin ich gespannt, ob Herr Professor Christian Albus vielleicht auch durch Nachfragen noch da Ihnen helfen kann, Herr Albus.
Ja, was mich beunruhigt, ist dieses Herzrasen. Also
Lassen
das
Sie
ist
Herrn
das, was
Albus
mich.
ruhig mit ins Gespräch hinein, dann kann er Ihnen helfen, sonst nicht.
Ja.
Herr Albus.
Nun, Sie schildern eine ziemlich komplexe Gesundheitsstörung, wo Sie im Zusammenhang mit Einschlaf- oder Durchschlafstörungen, also können Sie
Beides, ja.
beides dann nächtliche Episoden haben, wo Sie wach werden, das Herz schlägt schneller und Sie
Ja.
spüren einen Druckschmerz im Rücken.
Auch
Tritt
tagsüber.
auch tagsüber,
Ja,
ja.
diesen Druckschmerz habe ich, also merke ich weniger, also im Schlaf, sondern tagsüber. Ich habe einen Druckschmerz im Rücken und auch ich merke jetzt in der letzten Zeit, das Herz tut so. Ich sage auch, es ist eine Art Druck, was ich die ganze Zeit nicht hatte.
Nun, alles, was ich jetzt mündlich mitteile, ist natürlich vorbehaltlich der Notwendigkeit einer wirklich gründlichen internistisch-kardiologischen Untersuchung. Darf
Das
ich
war ich
fragen,
schon.
wie alt Sie sind?
Ja, 72.
Es gibt insbesondere bei der koronaren Herzerkrankung gibt es leider ein Phänomen, dass die Diagnose bei Frauen häufig deutlich später erfolgt aufgrund einer atypischen Symptomatik. Also nicht der sogenannten klassischen Angina pectoris, wie das immer auch in Filmen dargestellt wird, also Schmerzen in der Herzregion, ausstrahlend in den Arm, sondern eher Beschwerden wie Mattigkeit, Rückenschmerzen, Halsschmerzen, Oberbauchschmerzen. Wenn Sie sagen, dass Sie schon in kardiologischer Diagnostik waren, dann nehme ich an, dass eine koronare Herzerkrankung mit hoher Sicherheit ausgeschlossen wurde. Ist das
Ja, es ist
richtig?
ausgeschlossen. Denn meine letzte Unter, also beim 4.1. war ich beim Kardiologen nochmal gewesen und habe die Sache geschildert und habe auch gesagt, dass dieser Druck, der kommt und geht, der ist nicht ständig da. Und dann hat sie mich angeguckt und hat sie gesagt, es gibt gewisse Dinge, die weiß man nicht.
Nun, immerhin war das von der Kardiologin eine Aussage, dass sie ihre Art und Ausmaß der Beschwerden nicht auf eine koronare Herzerkrankung oder auf eine andere Herzerkrankung zurückführt. Deswegen werde ich jetzt etwas ausgeprägter psychokardiologisch. Der Zusammenhang zwischen Schlafstörungen und der Entwicklung von auch körperlichen Herzerkrankungen ist wissenschaftlich gut abgesichert. Unser Schlaf ist ein sehr sensibles Anzeigeinstrument für Spannung im Organismus. und Spannung im Organismus kann die unterschiedlichsten Gründe haben, inklusive des Versuches, Belastungen welcher Art auch immer irgendwie zu bewältigen. Und ich empfehle Ihnen, dass Sie in dieser Situation mal ein diagnostisch beratendes Gespräch bei einem Facharzt für psychosomatische Medizin suchen, um sich auf den Weg zu machen, sich selbst besser zu verstehen, also den Hintergrund der Schlafstörung besser zu verstehen.
Ich danke Ihnen, Herr Albus, für diese, wie Sie selbst sagten, speziell psychokardiologische Antwort. Und damit sind wir dann auch am Ende der Sprechstunde zum Thema Psychokardiologie angekommen. Vielen Dank an die Hörerin, und die uns zuletzt angerufen hat, und herzlichen Dank an Professor Christian Albus von der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie in Köln.